this case, I don't have yet the proof in the legal terms. But no doubt that all those extreme radical Islamic terror groups are linked ideologically and sometimes religiously and sometimes practically to Iran.
Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Mein Name ist Olaf Häuser und dieser Soundclip, den Sie gerade gehört haben, stammt aus dem Jahr 1994. Es ist eine Reaktion auf das Bombenattentat in Buenos Aires, bei dem in einer jüdischen Gemeindezentrale 85 Menschen getötet und 300 weitere verletzt wurden. Der Mann, der diese Worte spricht, ist der damalige israelische Premierminister Yitzhak Rabin. Er sagt, dass er davon ausgeht, dass alle islamistischen Terrorgruppen in irgendeiner Weise mit Iran zusammenhängen. Ideologisch, religiös oder sogar faktisch, weil sie von der Islamischen Republik unterstützt werden. Auch wenn zu jenem Zeitpunkt, als Rabin diese Worte spricht, wie er zugibt, eine iranische Urheberschaft des Anschlags in Argentinien noch nicht juristisch nachgewiesen war. Dazu kommen wir allerdings später. Wie gesagt, das war 1994. Rabin ist der israelische Premier, der seinerzeit mit dem Palästinenserführer Yasser Arafat den Friedensprozess im Nahen Osten vorantrieb, wofür beide auch im Jahre 1994 den Friedensnobelpreis bekamen. Ein Jahr später wurde Rabin in Tel Aviv erschossen von einem rechtsextremen Israeli. Außenminister Shimon Peres übernahm dann das Amt, bis ein neuer Premier gewählt wurde. Sein Name Benjamin Netanyahu. 1996 trat er seine erste Amtszeit an und Netanyahu hat seitdem immer vor Iran gewarnt. Deshalb ist es bemerkenswert, dass der erste direkte Angriff Irans auf Israel in einer weiteren Amtszeit Netanyahus geschehen ist. Denn momentan ist er zum sechsten Mal Premier Israels. Israel antwortete auf den iranischen Angriff mit einem gezielten Schlag auf ein Radarsystem der Flugabwehr Irans. Und danach passierte relativ wenig. Ist damit die Gefahr eines größeren Konfliktes, den so viele befürchteten, vom Tisch? Ich habe mich gefragt, wie sehr man Israels Sorge vor Irans Terror und auch Irans Streben nach der Vernichtung Israels kennen muss, um die Lage zu verstehen. Und auch, wie viel dabei von Benjamin Netanyahu abhängt. Dem Mann, der die Geschicke Israels jetzt schon so lange prägt und für diese Lage, das sagen einige zumindest, mitverantwortlich ist. Um Antworten auf diese Fragen zu bekommen, habe ich am Mittwochabend mit meinem Kollegen Richard C. Schneider gesprochen, der die jüngere Geschichte Israels und seiner Kriege seit Jahrzehnten aus nächster Nähe beobachtet.
Naja, das Thema Iran ist ja in Israel schon seit vielen, vielen Jahren ein sehr großes Thema. Dieser sogenannte Schattenkrieg, wie das hier immer genannt wird, heißt in Israel auf Hebräisch der Krieg zwischen den Kriegen. Also das heißt, die israelischen Angriffe auf iranische Positionen in Syrien, immer wieder die Luftangriffe, die es seit Jahren gibt, aber auch wiederum die Gegenschläge von der Hisbollah und von anderen. Aber natürlich mit dem, was jetzt vor kurzem passiert ist, mit dem ersten direkten Angriff des Iran auf Israel, hat sich eigentlich alles geändert und verändert. Und die Menschen waren in Israel in diesem Abend, als dann die Meldung kam, dass der Angriff gestartet ist, dass die Drohnen losgeschickt wurden und dann in wenigen Stunden ankommen werden, waren die Leute natürlich alle in den Bunkern und hatten sich riesige Sorgen gemacht. Und diese Sorge ist dann zwar erstmal einer großen Erleichterung gewichen, ist auch in einigen Kreisen dann so groß gefeiert worden. Also wir sind sowieso die Größten. Aber das Gros der Gesellschaft ist dennoch sehr nervös, sehr unruhig, weil auch die Gefahr eines Krieges, eines großen Krieges mit der Hisbollah immer näher rückt. Und zwar auch vielleicht sogar auch von israelischer Seite aus dann auch vorangetrieben, weil etwa 80.000 Israelis aus ihren Ortschaften an der Grenze zum Libanon ja zu Beginn dieses Krieges evakuiert werden mussten, weil die Hisbollah immer wieder angriff. Es gibt viele Orte, die auch massiv getroffen sind. Diese Menschen, diese 80.000, leben nun jetzt seit über einem halben Jahr irgendwo im Landesinnern, in Hotels oder sonst wo. Und die Armee, die Regierung sagt, wir müssen möglicherweise oder wir werden sehr wahrscheinlich da irgendwie was tun müssen, damit diese Menschen zurückkehren können. Und die Idee, von der immer geredet wird, ist, die Hisbollah hinter den Litani-Fluss im Libanon zu schieben, in Anführungszeichen. Das heißt, quasi den Südlibanon frei zu machen, wieder von den Kräften der Hisbollah, was ja eigentlich auch in einer UNO-Resolution so festgehalten wurde, nach dem letzten großen Libanon-Krieg 2006, woran sich aber natürlich die Hisbollah nicht gehalten hat.
Wie ist es dir gegangen? Ich glaube, ich erinnere mich an eine Nachricht in einem unserer Chats und Feeds in dem Ressort, wo du gesagt hast, ich bin heute noch lange wach, ihr könnt mich über Twitter und so weiter erreichen.
Ja, ich war eigentlich die ganze Nacht wach und habe ununterbrochen israelisches Fernsehen gesehen und auch andere Kanäle verfolgt, auch auf Twitter oder X, wie das jetzt heißt, und Telegram, und habe auch arabische Nachrichten geschaut und habe vor allem auch ununterbrochen mit Freunden telefoniert. Also ich war irgendwie die ganze Nacht da dran und war... Ja, wie soll ich sagen, ich war da so in so einer Mischung aus natürlich auch angespannter Unruhe, was geschieht. Aber gleichzeitig hatte ich auch das Gefühl, dass der Iran nicht zivile Gebiete angreifen wird. Es gab ja einige Tage zuvor schon so erste Hinweise, dass man offensichtlich wusste, wie in etwa der Iran angreifen will, wohin er quasi sein Augenmerk legt. Und mir war natürlich auch klar, wenn der Iran beispielsweise Tel Aviv direkt angreifen würde oder Haifa oder irgendeine andere Stadt, wo es dann zu einer hohen Zahl an Toten kommt, dann würde Israel sich natürlich von nichts und niemandem zurückhalten lassen. Die Amerikaner dann in dem Fall auch nicht. Und dann würde der Iran wirklich ein entfesseltes Israel und ein entfesseltes Amerika erleben. Und das ist natürlich etwas, was das Regime nicht will. Das Regime will vor allem überleben in Teheran. Und insofern war ich ein bisschen, ja, optimistisch ist vielleicht das falsche Wort, aber ich dachte mir, also es wird nicht zur ganz großen Katastrophe kommen, wissend, auch aus den vielen Jahren, die ich aus Kriegen und über Kriege berichtet habe, dass natürlich immer etwas schiefgehen kann und dann ist eh alles ganz anders. Aber zum Glück halt nicht.
Wenn du davon gesprochen hast, dass die Reaktionen so waren, dass man erstmal Vorsicht hat walten lassen, jetzt ist viel aufgearbeitet worden. Du hast ja gerade schon angesprochen, dass einige sich jetzt stärker fühlen, weil der Angriff gut abgewehrt worden ist. Wie wird denn dann Israels Antwort auf diesen Angriff bewertet?
Also dieser Angriff scheint rein militärisch extrem erfolgreich gewesen zu sein. Er hat genau das zerstört, was er zerstören wollte. Und vor allem, was, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt ist und eine wichtige Botschaft an das Regime in Teheran war, dass offensichtlich mit einer Rakete gearbeitet wurde, die das Radarsystem der Iraner nicht sehen konnte. Also das ist ja eine ganz klare Message. Wir können Dinge machen, die ihr überhaupt nicht mitbekommt. Also seid mal in Zukunft ganz vorsichtig. Die Mehrheit der Israelis ist sehr erleichtert, dass die Regierung Netanyahu nicht einen Großangriff gestartet hat, weil natürlich dann auch klar ist, dass auch der Iran keine andere Wahl hat, das dann dementsprechend wieder zurückzuschlagen. Es gab auch Umfragen und da gab es etwa die Hälfte der israelischen Bevölkerung, die gesagt hat, also wenn groß zurückschlagen, dann nur mit Hilfe der Amerikaner, aber nicht ohne. Also insofern sind natürlich jetzt auch die Vernünftigen im Lande alle sehr erleichtert, dass man quasi nur so eine Pinpoint-Action gemacht hat, also eine sehr gezielte Aktion. Aber es ist allen klar, dass sich durch diesen direkten Angriff des Iran auf Israel in dieser nun jetzt schon Jahrzehnte währenden Konfrontation etwas sehr Grundsätzliches verändert hat. Und die Frage, die sich jetzt auch stellt, ist, wie wird denn der Iran in Zukunft auf militärische Aktionen Israels im Libanon, in Syrien, also gegen die Proxys, vor allem gegen die so wichtige Hisbollah, die ja der mächtigste Verbündete der mächtigste Proxy Irans ist, den der Iran eigentlich braucht, um einen möglichen Angriff der Israelis auf ihre Atomanlagen dann quasi abzuwehren, weil man in dem Augenblick, wo Israel tatsächlich so etwas machen würde, man dann der Hisbollah sagt, mit ihren über 150.000 Raketen, die sie ungefähr zur Verfügung hat, und vielen anderen Waffensystemen, Israels Heimatfront anzugreifen, sodass die Armee, die Luftwaffe plötzlich in einen sehr komplizierten Zwei-Fronten-Krieg geraten würde.
Aber du sprichst da einen Punkt an, den ich auch mit dir besprechen wollte, weil ich das ganz spannend finde. Ich bin ja nun sehr viel weiter weg als du, nicht nur räumlich, sondern auch thematisch. Und also aus meiner Entfernung finde ich es immer etwas schwer zu erkennen. Naja, Netanyahu spricht häufig oder hat schon immer über die Bedrohung durch Iran gesprochen. Und ich weiß immer nicht, ob damit dann im direkten Empfinden hauptsächlich diese Proxys, die halt viel näher an Israel dran sind, gemeint sind, oder halt Iran selber. Also, nachdem du das gerade gesagt hast, möchte ich von dir wissen, hat sich da etwas verändert, dass man die Bedrohung Iran jetzt mehr durch das Land Iran spürt als durch die Proxys, die halt vor der Haustür stehen?
Naja, es ist ein Gesamtpaket. Also die Bedrohung durch die Proxys ist immer schon da gewesen. Und ich kann mich erinnern, dass ich beispielsweise 2015 mit Fachleuten des Geheimdienstes von Mossad mich getroffen habe für ein Hintergrundbriefing. Und die schon damals gesagt haben, die Frage heißt nicht, ob wir einen Krieg mit der Hisbollah haben werden, sondern wann. Und das war immer allen klar, die ganz große Konfrontation mit der Hisbollah wird kommen. Mir sagte auch einmal Sima Shain, die heute im Think Tank INSS arbeitet, in einem Interview, das ich für den Spiegel gemacht hat vor 3-4 Jahren, naja, sollten wir gezwungen sein, die Atomanlagen des Iran anzugreifen, weil wir sehen, dass der Iran kurz vor dem Durchbruch ist und das dann unsere Existenz bedrohen würde, dann müssten wir vorher einen Krieg mit der Hisbollah führen, um die Hisbollah auszuschalten, damit wir freie Hand haben gegenüber Iran. Also diese Überlegungen gab es immer, diese Befürchtung, diese Angst gab es immer.
Der letzte militärische Konflikt mit der Hisbollah fand im Juli 2006 statt. Richard hat diesen auch Zweiter Libanonkrieg oder Julikrieg genannten Kampf angesprochen. Damals starben in einem Monat rund 1500 Menschen, die Mehrzahl wohl libanesische Zivilisten. Am 14. August 2006 trat dann ein Waffenstillstand in Kraft, der auf der UNO-Resolution 1701 beruht. Auch das hat Richard erwähnt. Diese Resolution besagt, dass es im Süden des Libanon außer der libanesischen Armee keine bewaffneten Gruppen geben darf. Die Hisbollah ist allerdings nach wie vor dort und der nächste Krieg zwischen ihr und Israel könnte größere, furchtbarere Auswirkungen haben.
Es ist auch den Militärs, den Geheimdiensten der Politik klar, was ein solcher Krieg mit der Hisbollah bedeutet. Erst vor einigen Wochen wurde darüber auch in Israel debattiert und da wurde natürlich auch gesagt, dass ein großer Teil der Raketen trotz des hervorragenden Raketenabwehrsystems wahrscheinlich durchkäme, dass möglicherweise ein Drittel des Landes beispielsweise für 10-12 Tage plötzlich ohne Strom wäre, dass die Kommunikationswege gestört werden. Natürlich würde die Hisbollah auch versuchen, dann Infrastruktur zu zerstören, was dann wiederum für den normalen Alltag extrem problematisch wäre. Also man weiß in Israel schon, dass das ein sehr gefährlicher Krieg wird. Und alle Israelis, die ich kenne, sorgen sich seit dem 7. Oktober, dass dieser Krieg mit der Hisbollah kommt, weil alle wissen, das ist dann nochmal wirklich eine ganz andere Kategorie, als was jetzt in Gaza geschieht, aus der israelischen Sicht wohlgemerkt, nicht aus der palästinensischen. Das ist furchtbar für sie, das ist ja klar.
Die Hisbollah ist allerdings nur eine jener Proxys, dieser von Iran finanzierten und gesteuerten Stellvertreterarmeen, wenn auch der wohl am weitesten hochgerüstete Proxy in der unmittelbaren Nachbarschaft Israels. Am 13. April, dem Tag des iranischen Angriffs, richtete Benjamin Netanyahu folgende Worte an sein Volk. Bürger Israels, in den letzten Jahren und Wochen hat sich Israel auf einen direkten Angriff aus Iran vorbereitet. Unsere Verteidigungssysteme sind aktiv und wir sind auf defensive und offensive Szenarien vorbereitet.
Der Staat Israel ist stark, die IDF sind stark und die Öffentlichkeit ist stark.
Der Iran ist jetzt ein unmittelbarer Player geworden. Dass der Iran hinter allem steckt, dass der Iran sozusagen wie der Puppenspieler da mit seinen Proxys gegen Israel agiert und einfach auch diese Zangenbewegung aufgebaut hat. Das heißt, dass überall Proxys sind, die so langsam Israel quasi umzingeln. Das ist immer klar. Die Islamische Revolution mit Khomeini 1979 hat das eines der ganz wichtigen Elemente, die Zerstörung Israels im Programm. Und die Revolutionsgarden, die sind dafür da, erstens mal die Islamische Revolution, zunächst einmal in die muslimische Welt, aber dann eben auch in die ganze Welt zu bringen, theoretisch. Die sind auch mit dafür verantwortlich, dass das zionistische Gebilde, wie es heißt, zerstört wird. Also insofern ist natürlich der Ausgangspunkt all dieser Problematik in der Ideologie des Iran zu finden seit 1979. Ich erinnere mich, ich war 1993 in Israel, als der damalige Premier Yitzhak Rabin diesen Frieden von Oslo quasi mit Yasser Arafat besiegelt hat. Und da gab es ein Interview mit Rabin 1993, wo er auch in dem israelischen Fernsehen zu diesem Thema interviewt wurde, dass er quasi jetzt Frieden geschlossen hat mit den Palästinensern und ist das nicht problematisch und könnte man und so. Und dann sagte Rabin in diesem Gespräch mit dem israelischen Journalisten einen Satz, der mich damals aufhorchen ließ, weil das war das erste Mal, dass ich das in dieser Deutlichkeit gehört habe. Er sagte, wir müssen Frieden schließen jetzt mit den Palästinensern, weil wir müssen uns auf das eigentliche Problem konzentrieren und das ist der Iran. Das war schon 93. Und Netanyahu sagt das auch schon sehr, sehr lange. Nur weil es Netanyahu ist, heißt er nicht, dass immer alles Quatsch ist, was gesagt wird. In dem Fall hat er sicher immer wieder auf dieses Problem aufmerksam gemacht. Und ich glaube, so jetzt auch aus der Retrospektive gesehen, die Tatsache, dass Netanyahu immer wieder über diese Bedrohung, diese existenzielle Bedrohung gesprochen hat und gewarnt hat, weil es ja nicht nur um Israel geht. Ein atomar aufgerüsteter Iran ist natürlich für die gesamte Region, aber auch für die gesamte Welt natürlich eine Bedrohung.
Nach der iranischen Attacke auf Israel hat meine Kollegin Julia Amalia Hayer ein Stück darüber geschrieben, wie sehr die Bedrohung durch Iran zum Thema von Benjamin Netanyahus Karriere wurde. Es heißt, der Mann, der immer schon warnte. Ich verlinke es zum Nachlesen in den Shownotes dieser Folge.
Und ich glaube, dass seine Warnungen und auch seine Drohung schon sehr früh, dass Israel notfalls auch alleine angreifen würde, Klammer auf, mit der Frage, ob das tatsächlich kam, Klammer zu, hat sicher auch mit dazu geführt, dass erst einmal die internationale Staatengemeinschaft mit den Sanktionen auch den Iran so weit gebracht hat, dass es dann zu diesem Nuklearabkommen 2015 kam. Aber gleichzeitig hat Netanyahu dann weiter eine Politik betrieben, die im Grunde genommen kontraproduktiv war. Nämlich, er war ja gegen dieses Abkommen. Die Gründe nenne ich gleich. Und hat ja dann auch alles dafür getan, dass dieses Abkommen scheitert, dass es ihm nicht gelungen. Und dann, als Barack Obama als US-Präsident aufgehört hat nach der zweiten Amtszeit und dann Donald Trump kam, hat er Donald Trump überredet, aus diesem JCPOA-Abkommen auszutreten, 2018. Netanyahu hat ihn überredet und das war auch von vielen israelischen Militärs mit großer Skepsis aufgenommen worden, weil viele israelische Generäle gesagt haben, auch wenn das kein gutes Abkommen ist, ist es immer noch besser als gar kein Abkommen. Und wir sehen ja auch, dass in dem Sinne das ja auch diese Aussage stimmt, weil jetzt sind die völlig mehr oder weniger nicht mehr kontrollierten Iraner einer Bombe näher denn je. Netanyahu hat das Abkommen deswegen so schlecht gefunden, weil er auch immer wieder darauf pochte, dass da zwei Aspekte überhaupt nicht berücksichtigt werden in diesem Abkommen. Nämlich erstens, dass die Iraner zu dem Zeitpunkt weiter die Erlaubnis hatten, an ihren ballistischen Raketen zu arbeiten. Und dass zig Millionen an eingefrorenen Konten des Iran freigegeben wurden. Und man konnte ja auch sehen in den letzten Jahren, dass diese Gelder auch vor allem eingesetzt wurden, um die Proxys weiter aufzubauen und zu unterstützen und mit Waffen zu versehen. Also im Grunde genommen die Destabilisierung der Region war sozusagen auch durch dieses lückenhafte Abkommen mit verursacht. Barack Obama sagte damals, wenn ich mich richtig erinnere, so in etwa, also ich habe es nicht mal wörtlich, dieser Vertrag konnte nicht mehr erfüllen. Er hat wenigstens den Nukleardeal hingekriegt. Also Barack Obama war das offensichtlich auch bewusst, dass es da ein Problem gibt, aber es war sozusagen mal ein erster Schritt.
Ich versuche ein bisschen zusammenzufassen, aber eigentlich das auf Netanyahu etwas zu konzentrieren, denn die ständigen und immer wiederkehrenden Warnungen Netanyahus vor dem Iran haben eigentlich ihren Anfang schon bei seinen Vorgängern genommen. Bei Yitzhak Rabin hast du erzählt. Wenn ich dich richtig verstanden habe, kann man auch davon ausgehen, dass das Konsens in der israelischen Politik ist, dass der Iran als die Hauptgefahr für Israel angesehen wird, weil es eben in der Staatsräson seit der islamischen Revolution von Ayatollah Khomeini festgeschrieben ist.
Also das ist wirklich Konsens in Israel. Auch selbst unter linken Parteien ist das immer Konsens, dass man den Iran davon abhalten muss, eine Atombombe zu kriegen. Da gibt es überhaupt gar keine Diskussion in Israel, da sind sich alle einig. Uneinig ist man sich, wie man da hinkommt, das ist ein anderes Thema. Und ausgerechnet Netanyahu, der ja immer so der ganz große Vorwarner war und der ja auch da wirklich einen richtigen Punkt hatte, hat aber mit seiner gesamten Iran-Politik und auch mit seiner Politik gegenüber den Proxys, sprich Hamas, sprich Hezbollah, eigentlich extrem kontraproduktiv agiert, weil letztendlich ist durch seine nun nicht funktionierende Politik, durch seine Fehler, die er gemacht hat, ist im Grunde genommen das Ganze jetzt dort, wo es ist. Also Netanyahu hat eigentlich auch mit seiner Politik gegenüber dem Iran letztendlich ein politisches Debakel erreicht, und hat im Grunde genommen nicht konstruktiv da wirklich was bewirkt. Das Richtige gesagt, das Falsche getan. Und jetzt im Grunde genommen haben wir eine extrem angespannte und wahnsinnig gefährliche Lage zwischen Israel und dem Iran, die jederzeit wirklich explodieren kann im Augenblick. Also ich glaube, das ist auch die echte Veränderung seit dieser Nacht zum Sonntag, als der Iran mit über 300 Drohnen, ballistischen Raketen und Cruise Missiles angriff. Das war schon auch der Versuch einer Machtdemonstration. Das war schon mehr. Das war schon auch wirklich eine klare Ansage. Wir reden heute so locker darüber, weil es tatsächlich gelungen ist, 99% dieser Waffen oder dieser Angriffsmaschinerie abzuwehren. Aber wenn mehrere Raketen oder Marschflugkörper durchgekommen wären und selbst wenn sie nicht in zivilen Gebiet eingeschlagen hätten, sondern meinetwegen tatsächlich diesen Luftwaffenstützpunkt Nevatim im Süden, im Negev getroffen hätten, das hätte eine Katastrophe ausgelöst, weil dann Israel wirklich ganz anders reagiert hätte müssen sozusagen in dieser Logik des Krieges. Und dann würden wir heute nicht hier in so einer Ruhe miteinander reden.
Ich fand es spannend, dass du gesagt hast, es ist Konsens, dass die Bedrohung von Iran ausgeht und zwar schon lange und durch die Bank, durch alle politischen Bänke hinweg sozusagen. Und du hast auch schon angesprochen, dass Israel jetzt gerade auch im Verlauf des Gaza-Konfliktes Proxys angegriffen hat, dort militärische Führungskräfte dieser Proxys ausgeschaltet hat. Ich glaube, es gibt keine Bestätigung, keine israelische, aber soweit ich das lese, geht man immer davon aus, dass es israelische Schläge waren. Ich empfinde das immer so als, ja, es ist wahrscheinlich ein kluger Schachzug, dort die Führungskräfte der Proxys zu treffen, aber es ist ja auch immer eine Provokation.
Ja, aber das wird in Israel im Großen und Ganzen als alternativlos gesehen. Und da das ja schon seit Jahren passiert, hat man sich, das klingt so komisch, aber man hat sich daran gewöhnt und weiß, das gehört einfach dazu. Man muss das machen. Weil die Gefahr, dass der Iran mit all seinen Proxys immer näher an die israelischen Grenzen rückt, ist ja real. Das ist ja sehr konkret. Und darum wird aus israelischer Sicht da auch überhaupt vor allem diese Luftangriffe in Syrien und auch im Libanon oder sonst wo werden nicht in Frage gestellt. Israel hat auch sogar schon im Irak zugeschlagen gegen Proxys des Iran. Insofern ist auch das etwas, was allgemeiner Konsens ist, mit dem Wissen auch, dass das ein Risiko mit sich bringt. Allerdings war es ja bislang so, und das ist ja auch dann die Veränderung, dass selbst auf die schlimmsten Tötungen der Iran immer sehr vorsichtig nur reagiert hat. Wenn wir daran denken, dass die Amerikaner unter Donald Trump den Mastermind, Qasem Soleimani, getötet hat und dass der Iran daraufhin ein paar Raketen auf amerikanische Stellungen im Irak abfeuerte, wo nicht viel passierte, sozusagen symbolisch, dann war und dann ging man eigentlich seit vielen Jahren immer davon aus, in Israel wie auch anderswo, dass der Iran sehr vorsichtig ist mit so einer brutalen Reaktion und lieber die Proxys agieren lässt. Das hat sich halt jetzt geändert. Und da stellt sich die Frage, hat der israelische Geheimdienst zum zweiten Mal innerhalb eines halben Jahres versagt, dass er das nicht vorausgesehen hat oder nicht wusste? Oder wusste er das und man nahm das in Kauf und wollte auch sagen, okay, jetzt machen wir mal und dann provozieren wir das mal, damit wir dann in die totale Konfrontation gehen. Ich glaube, aber das ist jetzt pure Spekulation, das ist jetzt nicht basiert nicht auf Wissen. Ich glaube, dass es eher eine Fehleinschätzung war, dass man nicht damit gerechnet hat, dass der Iran angreifen würde.
An dieser Stelle lohnt sich ein Blick auf die jüngsten Ereignisse. Am Montag dieser Woche räumte der israelische Geheimdienstchef Aharon Chalila seinen Posten. Schon kurz nach dem Hamas-Massaker am 7. Oktober hatte er die Verantwortung dafür übernommen, die Lage trotz Anzeichen und Warnungen im Vorfeld unterschätzt zu haben. Am Mittwoch ließ Argentinien den Innenminister Irans, Ahmad Wahidi, zur Fahndung ausschreiben. Weil dieser an jenem Anschlag auf das jüdische Gemeindezentrum 1994 beteiligt gewesen sei, den wir zu Beginn dieser Folge erwähnt haben. Und in dessen Folge Yitzhak Rabin meinte, Sie erinnern sich an den historischen Ausschnitt, dass Iran an jeder islamischen Terroraktion beteiligt sei. Kurz darauf meldete auch am Mittwoch das israelische Militär den Beschuss von rund 40 Zielen im Süden Libanons. Dabei sei ein erheblicher Schlag gegen die Führungsebene der Hisbollah gelungen. Weitere größere Angriffe auf Israel sind am Donnerstagabend, während ich diese Zeilen spreche, bisher nicht gemeldet worden. Auf den ersten Blick könnte man also meinen, dass es eine erfolgreiche Woche auch für Benjamin Netanyahu gewesen ist. Aber vielleicht ist diese Überlegung zu kurz gegriffen.
Ich glaube, es hat seine Position nicht zum Besseren verändert. Denn in der Mehrheit der israelischen Gesellschaft ist nach wie vor eine große Mehrheit dafür, dass er endlich geht. Die ganz große Sorge, das ganz große Thema ist in Israel oder sind in Israel die Geiseln, die immer noch in den Händen der Hamas sind. Die Hamas hat heute ein neues Video veröffentlicht von einer Geisel, von Hersh Goldberg-Polin. Hersh Goldberg-Polin ist der Sohn einer Frau, die gerade eben vom Time Magazine zu einer der 100 wichtigsten Personen des Jahres 2024 gekürt wurde, die sehr aktiv ist im Versuch, die internationale Staatengemeinschaft dazu zu bringen, die Geiseln zurückzuholen. Sie hat sich mit Joe Biden getroffen, sie hat sich mit dem Papst getroffen, mit vielen, vielen anderen. Dieses Video, das ich mir angeschaut habe, ist purer psychologischer Terror. Das ist ganz klar, das ist die Absicht der Hamas. Die Rückholung der Geiseln ist gerade jetzt, es wird jetzt gerade das Pessachfest gefeiert. Und da feiert man am ersten Abend an einem großen Tisch mit speziellen Speisen und Ritualen den Auszug aus Ägypten. Das heißt, dieser Feiertag Pessach heißt auch Chag HaChirut, der Feiertag der Freiheit, weil das Volk der Israeliten, das Volk der Hebräer damals aus der Sklaverei in Ägypten in die Freiheit geführt wurde durch Moses und Gott. Und jetzt sagen alle, wir können dieses Fest der Freiheit gar nicht wirklich feiern, wenn immer noch etliche von uns in Gefangenschaft sind. Und was in Israel stattgefunden hat, ist, dass an diesem Sedertisch am ersten Abend eigentlich fast überall ein extra Gedeck mit einem extra Stuhl, der leer blieb, stand und war, um sozusagen symbolisch daran zu erinnern, dass die Geiseln nicht in Freiheit sind.
Kurz nachdem Hersch Goldberg-Polin im Video der Hamas zu sehen und zu hören war, antworteten seine Eltern mit einem weiteren Video. Darin drücken sie ihre Freude darüber aus, ihren Sohn lebendig zu sehen, und fordern ruhig, aber energisch alle beteiligten Staaten, auch Israel, dazu auf, sich mehr in Verhandlungen zu engagieren, um die Freilassung aller Geiseln zu erreichen.
My name is Rachel and this is John and we are the parents of Hersch Goldberg-Polin, an American Israeli civilian who was kidnapped into Gaza 201 days ago.
Seeing a video of Hersch today is overwhelming. We're relieved to see him alive, and we're here today with a plea to all of the leaders of the parties who have been negotiating to date. That includes Qatar, Egypt, the United States, Hamas, and Israel.
Die israelische Regierung hat in den Augen sehr vieler Menschen nicht genug getan, um diese Geiseln zu befreien. Viele werfen der Regierung Netanyahu vor, dass ihr die Geiseln egal sind und der permanente Kampf wichtiger ist, also nicht nur um die Hamas zu vernichten, soweit das möglich ist, sondern vor allem um den Krieg am Laufen zu halten, damit sich Netanyahu an der Macht hält. Das wird ihm ja ganz massiv vorgeworfen in Israel. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Rechtsextremen, wie der nationale Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir, der nach dem Gegenangriff der Israelis, den mutmaßlichen Gegenangriff der Israelis, Israel hat ja nicht gesagt, dass es das getan hat, auf Twitter nur ein Wort schrieb, Dardale. Und Dardale ist ein Slangword, der so viel bedeutet wie lahm. Also, dass das ein lahmer Angriff war. Er wollte quasi den All-Out-War. Er wurde dafür sogar von Netanyahu gebasht, allerdings ohne jegliche Konsequenzen, dass er sowas tweetet, wo man doch vereinbart hat, wir reden überhaupt nicht darüber, was, ob wir das getan haben oder nicht. Oppositionsführer Yair Lapid hat auch Ben-Gvir massivst angegriffen dafür, weil es darf ja nicht den kleinsten Hinweis geben, dass Israel das tatsächlich getan hat. Und zwar allein aus dem Grund, weil dann müsste nämlich wiederum das Regime in Teheran reagieren. In dem Moment, wo Israel sich gebrüstet hätte, selbst bei so einem kleinen Gegenangriff, dass wir haben das getan, dann ist natürlich das Regime in Teheran sozusagen in dieser Logik gezwungen, wieder zurückzuschlagen. Und genau das wollte man nicht. Es ging ja auch um Deeskalation, auch auf massiven Druck der internationalen Staatengemeinschaft.
Ich glaube, der Israel Finanzminister Bezalel Smotrich hat gesagt, die Geiselbefreiung wäre nicht mehr erste Priorität oder so. Korrigiere mich, wenn
ich das falsch wieder. Ja, das hat Smotrich tatsächlich vor einiger Zeit gesagt. Die Frage ist, inwiefern die Geiselbefreiung wirklich Priorität von Anfang an war, wird in Israel gestellt. Diese Frage wird gestellt. Dann hätte man ganz, ganz anders vorgehen können oder müssen, mindestens nach 2-3 Wochen. Das ist nicht passiert. Es schaut, aber ich sage das mit aller Vorsicht, es schaut tatsächlich so aus, als ob das primäre Ziel tatsächlich der Kampf und der Krieg gegen die Hamas ist. Die Regierung Netanyahu, also nicht nur Netanyahu selbst, sondern andere, auch Yoav Gallant, der Verteidigungsminister, sagen ja immer wieder, wir müssen den Druck auf die Hamas aufrechterhalten, um unsere Geiseln frei zu bekommen. Wenn wir nicht den militärischen Druck aufrechterhalten würden, hätten wir überhaupt keine Chance, sie zu bekommen. Das steht Aussage gegen Aussage, das kann stimmen, das kann nicht stimmen. Aber mehr und mehr Menschen in Israel sagen tatsächlich, der Regierung sind die Geiseln egal. Die sind jetzt über 200 Tage in Gefangenschaft, unterirdisch wahrscheinlich die meisten in den Tunnels. Also das ist so oder so einfach ganz schrecklich. Die Frage, wie viele von denen tatsächlich noch leben, stellt sich ja auch. Und es schaut im Augenblick nicht so aus, als ob es irgendeine Lösung gibt. Die Amerikaner haben jetzt vor 2 Tagen die Hamas dafür verantwortlich gemacht, dass nichts weitergeht. Israelis hätten sich angeblich bewegt in den Verhandlungen und die Hamas macht auf stur. Ich befürchte, dass die Hamas eigentlich kein echtes Interesse hat, die Geiseln freizugeben. Weil wenn sie die freigeben, egal was dann sie dafür zurückbekämen, haben sie sozusagen ihr Pfund aus der Hand gegeben, ihren Trumpf aus der Hand gegeben. Und das werden sie wahrscheinlich nicht wollen. Also ich glaube, auch das ist viel Taktik dahinter. Zermürbungskrieg, der da eine große Rolle spielt. Und natürlich auch der Versuch, die israelische Gesellschaft so massiv gegen Netanyahu und seine Regierung aufzubringen, dass diese Regierung gestürzt wird, weil man natürlich sich dann erhofft, dass dieser Krieg dann doch zu Ende geht und man dann selber als Hamas in Gaza irgendwie vielleicht doch überlebt.
Eine Ablösung Benjamin Netanyahus, ein Sturz des Premiers, sagt Richard C. Schneider, ist eher unwahrscheinlich. Nicht nur, weil es an kritischen Stimmen im Kabinett mangelt, die einen solchen Schritt fordern, sondern auch, weil die Stimmung in der Bevölkerung trotz aller Proteste noch keinen solchen Zustand erreicht hat.
Erstmal rein auf politischen Wege, auf parlamentarischen Wege könnte man ihn nur stürzen mit einem Misstrauensvotum, an dem sich mindestens 5 Mitglieder dieser Regierung beteiligen. Das ist im Augenblick nicht abzusehen. Und dann braucht es aber nicht nur einen permanenten Demonstrationsfluss von Zehntausenden oder gar wie gegen die Justizreform 250 bis 300.000, das wird nicht ausreichen, sondern es müssten wirklich Millionen auf die Straße gehen. Die Gewerkschaft Histadrut müsste sich zum Generalstreik durchringen, um dann über Tage wirklich das Land lahmzulegen. Aber das passiert im Augenblick nicht. Das ist nicht zu erwarten. Und dafür gibt es meines Erachtens 2 Gründe. Der eine ist immer noch dieses Gefühl, wir sind im Krieg, wir müssen jetzt zusammenhalten. Wir können jetzt nicht mitten im Krieg sozusagen noch einen Bürgerkrieg quasi anfangen. Der andere Grund, glaube ich, ist aber auch ganz wichtig. Die israelische Gesellschaft ist extrem müde, extrem deprimiert und auch in einer gewissen Hinsicht im Augenblick kraftlos. Es ist ja nicht nur seit dem Oktober so, dass das Land im Ausnahmezustand ist. Das Land ist seit dem 4. Januar 2023 im Ausnahmezustand, dass der Justizminister Yariv Levin die Justizreform angekündigt hat. Wir haben jetzt April, seit einem Jahr und 4 Monaten ist dieses Land, ist diese Gesellschaft im permanenten Ausnahmezustand. Mit Demonstrationen, mit Gewalt untereinander, mit Streit, mit einem unglaublichen Riss, mit wirtschaftlichen Konsequenzen, mit gesellschaftlichen Konsequenzen. Dann das Massaker. Jetzt mittlerweile auch die zunehmende politische internationale Isolation aufgrund des Vorgehens der israelischen Regierung, was aber auch dazu führt, dass man ein bisschen so eine Wagenburg-Mentalität hineingerät. Denn am Anfang, das darf man ja nicht vergessen, nach dem Massaker gab es ja eine unendlich große Solidarität der internationalen Staatengemeinschaft, die dann erst allmählich gebröckelt ist, als dann die Bilder aus Gaza kamen und als man zunehmend anfing, Israel große Vorwürfe zu machen wegen der Art der Kriegsführung. Ich glaube, dass bis heute niemand das Ziel, die Hamas sozusagen zu eliminieren, in Zweifel zieht. Also dadurch befindet sich das Land einfach momentan auch innerlich in so einem Erschöpfungszustand. Also brutal gesagt, es muss erst noch schlimmer kommen, bevor diese Gesellschaft sich wirklich aufraffen kann. Es muss noch an einen Punkt kommen, wo man wirklich merkt, so jetzt, wenn wir jetzt nichts tun, dann bricht alles zusammen.
Ich finde, das ist eine schonungslose Analyse der aktuellen Zustände in Israel. Und ich finde es auch zunehmend schwierig, in diesem Konflikt, der nun schon mehr als 200 Tage andauert, noch positive Ansätze zu entdecken. Oder zumindest Details zu berichten, die kleine Lichtblicke in der Düsternis des Krieges darstellen. Also berichte ich Fakten. versuche diese Folge mit einer journalistischen Klammer zu schließen und verweise noch einmal auf den Anfang dieser Episode. Denn am 12. April dieses Jahres hat das höchste Strafgericht Argentiniens den Iran und die Hisbollah-Miliz für jenen Anschlag in Buenos Aires im Jahr 1994 verantwortlich gemacht. Fast 30 Jahre nach der grauenhaften Tat. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der Iran diese Tat geplant und die Hisbollah das Attentat ausgeführt habe. Nur einen Tag später erfolgte der iranische Angriff auf Israel. Aber das ist wohl nur ein gruseliger Zufall der Geschichte dieses Jahres 2024. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Mein Dank geht an Richard C. Schneider für ein langes Gespräch am Mittwochabend. Dafür, dass er sein Wissen und seine Expertise mit mir geteilt hat und auch ganz persönlich dafür, dass ich mit ihm danach über moderne Zeiten philosophieren konnte. Off the record, versteht sich. An Janis Schakarian für die Abnahme dieser Folge in den frühen Morgenstunden des Freitags, in einer für ihn ohnehin pickepackevollen Woche voller Arbeit. Und für die kurzen Gespräche an der Schiebetür zwischen den Büros, wenn wir uns mal zufällig gleichzeitig dort befinden. An Felix Klein, der die Mischung und Postproduktion dieser Folge übernommen hat und dessen Expertise und Gehör den Klang der Episode verbesserten. Und immer geht der größte Dank an alle Menschen, die uns jede Woche zuhören. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Folge, Ihr Olaf Häuser.